Hey, liebe Busenfreundin-Community. Nein, ihr seid nicht in einem Highschool-Movie gelandet. Ihr seid bei Busenfreundin, der Podcast. Ab sofort gibt es Busenfreundin auch als Magazin. Die neue Online-Plattform für unterhaltenden Gay-Content. Überall dort, wo es Internet gibt. www.busenfreundin-magazin.com.
Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
Damit sage ich herzlich willkommen bei Busenfreundin, der Podcast, eurem Lieblings-Special-Interest-Podcast mit deutlichen Trash-Elementen. Das ist eine gute Überleitung zu meiner heutigen Gästin. Ich freue mich sehr auf die heutige Folge, denn ich bin schon lange ein Fan. Oder Fanin? Ich weiß gar nicht, wie die weibliche Variante. Egal. Ich bin auf jeden Fall Fan von ihr und ihrer Arbeit. Sie ist Journalistin, Autorin, Kolumnistin beim Spiegel und hat ein riesengroßes Herz für, Achtung, Alliteration jetzt, Tiere, Take That und Trash. Und sie, ohne Scheiß, ist der Grund, warum ich mich abends manchmal kichernd alleine auf der Couch wiederfinde, wenn ich ihre Kolumnen oder Bücher lese. Es ist, man muss es so sagen, wie es ist ein kleiner Fangirl-Moment für mich. Es gäbe es ein Shirt mit ihrem Bild drauf oder eine Tasse, ich würde es mir kaufen. Herzlich willkommen und schön, dass du die Zeit nimmst bei Busenfreundin Anja Rützel.
Hallo, das war jetzt ja so nett. Vielen Dank für die warmen Worte, freut mich sehr.
Ich bin auch tatsächlich ein bisschen auf die Alliteration, bin ich stolz, ja. Die ich da gewählt habe. Ja, also Trash und Take That und Tiere, reden wir gleich drüber. Also erstmal, Anja, erstmal vielen Dank, dass du heute hier im Podcast bei Busenfreundin bist. Es ist ein LGBT-Podcast, ich weiß. Und jetzt spätestens jetzt sagst du, ach du Scheiße.
Ich hatte davon gehört. Ich bin ja auch Rechercheprofi, man unterschätzt das manchmal. Und durch meine knallharten Recherchen hatte ich das im Vorfeld tatsächlich schon rausgefunden. Also alles gut.
Ich bin ja, weißt du, wie das kam, dass ich auf dich gestoßen bin?
Und nee.
Zwar, ich habe gesehen, dass du hast ja eine Trash-Kolumne über Prince Charming geschrieben. Und da hatte ich in der Story von Nicolas Puschmann, der gerade den Prince Charming memt, gesehen, dass er sich mit dir getroffen hat. Und ich habe ihm geschrieben, Nicolas, meinen Neid hast du sicher. Und meinte er, ja, total nett, super, kann ich nur empfehlen. Und dann habe ich gesagt, ja, scheiß drauf, ich schreibe dir jetzt einfach, mehr als Nein sagen kann sie nicht. Und dann hast du tatsächlich Ja gesagt und ich bin kurz drei Tode gestorben, als du das gesagt hast. Ja, und jetzt sitzen wir hier, du in Berlin und ich in Köln und machen einen Podcast. Ich rede zu viel, ne?
Das nee, ist eigentlich alles gut.
Das ist nicht meine gut. Aufgabe heute. Sag mal, bevor wir anfangen, nervt es dich eigentlich, wenn jemand dich Trash-Kolumnistin nennt? Das wollte ich nur mal per se am Anfang fragen.
Nee, gar nicht eigentlich. Also ich find's immer so ein bisschen lustig, wenn Leute tatsächlich denken, und das kommt vor, dass ich nur im Januar zwei Wochen hier aus meiner Höhle gekrochen komme, 15 Texte übers Dschungelcamp schreibe und davon dann ein Jahr lang wieder in Saus und Braus lebe.
Also es wäre aber geil.
Ja, wär nicht so schlecht. Also würde ich, könnte ich mir als Lebenskonzept auch vorstellen. Ja. Und deswegen denke ich dann immer, naja, okay, also weil ich mache ja auch noch andere Sachen. Und ich bin aber auch nicht beleidigt, weil ich finde es ja kein niederes Feld oder so. Und finde es natürlich immer schön, wenn die Leute auch irgendwie die anderen Sachen noch so ein bisschen mitkriegen. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Also das ist schon okay. Es ist ja so ein bisschen, wie würde man sagen, mein Markenkern geworden, ohne dass ich das so geplant hatte. Also insofern ist es schon recht.
Es gibt deutlich Schlimmeres, glaube ich. Und
ich glaub
du hast echt noch, du hast noch sehr, sehr viel mehr gemacht. Da gehen wir auch noch gleich drauf ein. Ich habe mich ein bisschen durch deine Vita gestalkt. Ist ja nicht so schwer, man findet ja sehr viel über dich. Und habe gelesen, dass du in Würzburg geboren bist.
Ja, tatsächlich.
In Würzburg. Ich habe da 3 Jahre gelebt, ich habe da studiert. Ja, und mir ist ein Satz im Ohr geblieben, mit dem grünen Auto in die Reinigung nei.
Ja.
Das, so, und meine Frage an dich, denkst du, dass sich die Franken nach innen freuen?
Also es ist ja so, eines meiner großen Projekte, über die ich zum Beispiel jetzt, die ich dann irgendwie so alle 2 Jahre mal aus dem Hut ziehe, drüber rede und sie dann wieder vergesse, ist ja ein Buch zu schreiben, das heißt Deutschland, deine Franken.
Ja, war wirklich?
Was so eine Ehrenrettung werden soll, dass die Franken in Wahrheit viel lustiger sind und smarter Aber es scheitert dann immer daran, dass ich die Beweisführung dann ja irgendwie auch antreten müsste. Also ich habe tatsächlich, ich weiß es nicht so richtig, das sind schon sehr mockrig, würde man ja sagen, also so mürrisch und sowas.
Das passt.
Also ich liebe das zum Beispiel, ich liebe ja die Wiener Art, so mürrisch zu sein. Die fränkische Art, mürrisch zu sein, ist halt nicht so unterhaltsam meistens.
Die Wiener Art ist aber manchmal so ein bisschen dreist, finde ich.
Ja, also, aber
da weißt du nicht, greifen die mich gerade an oder machen die einen Scherz?
Das mag ich ja. Also muss ich sagen, also ich so diese Beleidigungskomplimente oder so, finde ich irgendwie ganz gut. Und das können die Franken halt nicht. Die sind halt, manchmal kommen sie halt echt so ein bisschen, naja, stumpf wäre jetzt übertrieben, aber schon so ein bisschen.
Aber
je länger ich weg bin, desto schöner finde ich das aber. Also ich hatte jetzt im Januar eine Lesung in Nürnberg und da war ich total. Ich weiß nicht, fast hysterisch überwältigt von dieser mürrischen Frankenart, weil ich die hier ja so ein bisschen schon vergessen hatte. Bin nicht so oft zu Hause.
Mir ist damals immer aufgefallen, als ich dort gelebt habe, dass die Männer, immer kleinkarierte Hemden kurzärmlich anhaben und schwierige Schuhe.
Absolut.
Also, ja, ne? Also
ist genau so.
Komischerweise ist das irgendwie so ein Ding.
Ich erinnere mich auch, dass ich irgendwann mal betrunkenen Schwur abgelegt habe, nie mehr mit einem fränkischen Mann auch nur im Entferntesten irgendwas anzufangen. Ich weiß die Hintergründe nicht mehr. Es waren mehrere andere Freundinnen beteiligt und wir haben festlich diesen Schwur abgelegt, dass das uns nicht mehr passieren wird. Und ich glaube, ich habe auch den nie gebrochen.
Ich verstehe das einfach nicht. Aber gut, das ist mir auch, also, aber da bist du aufgewachsen oder?
Also nicht in Würzburg direkt, sondern in einem unterfränkischen Dorf tatsächlich, im Landkreis Main-Spessart.
Ja, natürlich. MSP.
MSP, ja, genau. Und da ich irgendwie nicht so wirklich mir Gedanken gemacht hatte, was es sonst noch so geben könnte, dachte ich halt, da studiere ich erstmal in Würzburg. Also da habe ich erstmal angefangen.
Echt? Was hast du da studiert?
Ganz viel. Immer so ein bisschen. Also ich habe Germanistik, vor allen Dingen Germanistik und Volkskunde. Aber dann auch noch irgendwie ein bisschen Soziologie und dann dachte ich.
Das habe ich auch gemacht.
Ach ja. Cool.
Warst du an der Sander-Uni, in der Wittelsbacher Platz heißt das da, ne?
Ich war in diesem mega baufälligen Ding, wo man gewisse Teile nicht betreten durfte, weil der Seminarraum einem auf den Kopf fallen könnte oder so.
Sanderau. Ich glaube, daneben habe ich gewohnt. Ich habe in einer Straße gewohnt, die sich Zwinger nannte.
Ah.
Da kannst du dir vorstellen, was wir da immer für Wortspiele für genommen haben.
Ja, natürlich.
Zwingerpartys.
Natürlich. Ja, ja.
Ach, witzig. Und was mir auch noch, lustig, dass wir jetzt über Würzburg die ganze Zeit reden, aber es ist mir ein Anliegen auch. Diese Residenz kennst du ja noch, ne?
Ja, ja.
Diese Weinfeste waren immer so geil.
Ja.
Die liebe ich. Ich habe da mal gearbeitet, weil ich Kohle brauchte als armer Student. Und habe da während des Weinfestes habe ich gearbeitet und hatte einen Bauchladen. Ganz furchtbar. Das, was die immer diese Junggesellenabschiede haben.
Ja.
Also kurz vorm Tod eigentlich sowas. Und da hatte ich zwei Hupen dran und alle fränkischen Männer waren betrunken. Dann kannst du dir ungefähr vorstellen, für Sachen. Und das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Aber trotzdem, diese Weinfeste und der Wein an sich, auch wenn er ein bisschen säuerlich ist, toll. Ich fand das gut.
Also für mich hat sich das wirklich erst im Rückblick so verklärt, weil ich kannte halt Würzburg, Würzburg war quasi immer die Stadt, wo man als Kind hingefahren ist, wenn man zum Augenarzt musste oder sowas. das war immer das. Und dann habe ich da halt studiert und kannte das alles schon. Und weil mir Würzburg dann halt irgendwann zu langweilig war, bin ich ins aufregende Tübingen gegangen.
Also gut, dass du diese Überleitung zum nächsten Punkt jetzt machst. Das ist hervorragend. Das geht wie am Schnürchen hier mit dir. Also wolltest du noch irgendwas sagen? Habe ich dich nicht unterbrochen?
Nee, im Rückblick kommt mir das wirklich. Aber dachte ich auch, was habe ich mir denn dabei gedacht? Also wieso?
Bei Würzburg?
Ja, bei Würzburg und Tübingen und so, wo ich dachte, dass ich das damals alles für. Also es war jetzt auch keine schlechte Idee, aber dass ich so dachte, das ist es jetzt und da muss ich jetzt hin und dann passiert's. Auch interessant, aber.
Wobei, wenn du dann so in so eine Stadt wie Berlin gehst, oder ich bin ja dann nach Köln irgendwann gegangen, habe ich gedacht, also Köln, das ist hier alles schon sehr hässlich. Also ich weiß nicht, ob ich das so kann gerade.
Ja.
Das ist dann so überwältigend und dann bist du in so einer kleinen Stadt wie Würzburg mit Blick auf die Marienfestung. Viele entgegen der Annahme, es ist nicht die Würzburg, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist die Marienfestung. Habe ich dann irgendwann gedacht, ach ja, so Köln ist schon echt dreckig eigentlich. Aber
ja, das stimmt schon. Also auch in Tübingen war das dann, also ich weiß noch, dass ich da ankam. Ich war, glaube ich, einmal dort, um es anzugucken, bevor ich dann gedacht habe, ich ziehe da hin und mache das. Aber vor allen Dingen, weil ich wollte gern Kulturwissenschaft und vor allen Dingen Rhetorik studieren.
Rhetorik?
Und Genau. Ja. Das geht ja fast nur in Tübingen. Und dann dachte ich die ganze Zeit nur, ich werde jetzt jeden Moment, ich ging durch diese Altstadt und dachte, ich werde jetzt jeden Moment von Lehrer Dr. Specht auf dem Fahrrad überfahren oder so. Also so ist da ja so der Vibe ein bisschen.
Ja, ja.
Aber es war natürlich total einfach, dort zu studieren. Also im Sinne von, du kommst gut an, du weißt genau, wo gehst du abends zum Trinken hin, und wenn du jemanden kennenlernst, dann triffst du den spätestens 3 Tage später irgendwo zufällig wieder und so.
Absolut.
Also alles ganz einfach.
Bisschen auch wie so eine Disney-Kulisse alles.
Total.
Ne? Wenn man so einfach anklopft an so eine Kneipe und die fällt um in sich.
Ja.
Egal. Du warst dann Redakteurin und Kolumnistin bis 2012 bei der Financial Times.
Ja.
Und beim Rolling Stone, habe ich gelesen.
Da war ich eine freie Mitarbeiterin.
Ach so, okay.
Ja,
okay,
das war vorher tatsächlich. Ja, Financial Times fand ich einen interessanten Move von mir.
Ja, ich auch. Habe ich dann auch gelesen. Ich so, okay, was zum Teufel?
Ja.
Und dann habe ich gesagt, und dann bist du ja ins Kulturressort von Spiegel Online.
Tatsächlich auch nur frei. Also das war dann das Ende der Financial Times ja dann irgendwann.
Genau.
Und dann musste man sich ja so überlegen, was denn so. Und dann fand ich das irgendwie auch eine ganz okay Vorstellung, wieder frei zu arbeiten, und habe mich dann dabei Spiegel Online angedient.
Genau, dann erstmal Musik in der Musikredaktion und dann Fernsehen. Und dann habe ich mich gefragt, wow, der Schritt von Financial Times zu Prince Charming oder Promis unter Palmen ist ja schon groß, ne? Also da muss man ja schon auch ein breites, auch Wissen haben, aber auch ein sehr breites Interessensfeld eigentlich auch, ne?
Also ich sag ja immer gerne, ich bin multi-interessiert.
Habe ich gelesen.
Aber ich würde tatsächlich, also wenn wir über Wissen reden, würde ich dann doch wirklich ohne Koketterie sagen, dass mein Wissen im Bereich Prinz Charming sehr viel fundierter ist als im Bereich Börse.
Wie gut!
Also das ist so. Dass das alles so funktioniert hat bei der Financial Times, ist im Rückblick für mich auch nicht mehr ganz nachvollziehbar. Aber ich habe da ja keine Analysen oder sowas geschrieben. Ich habe halt Porträts und so. Wie nannten wir das immer? Wirtschaftsfeuilleton.
Ich würde da wirklich einen Burnout kriegen, wenn ich einen Tag bei der Financial Times hätte. Ich hätte einen Burnout. Ich verstehe dieses ganze DAX-Gedöns nicht und musste mal, weil ich gedacht habe, so jetzt eignest du es dir an, weil du das wissen musst. Ich will wissen, warum dieser große Abschnitt in der Zeitung sich nur darum dreht. Mhm. Wie geht das? Und habe mir dann dieses DAX für Dummies gekauft.
Oh,
habe es noch nicht mal angefangen. Ganz ganz traurige Geschichte. Möchte ich auch gar nicht drüber reden, sonst fange ich wieder an zu weinen, weil ich es immer noch nicht verstanden habe.
Ich musste ja am Anfang, als ich da angefangen habe und in der Konferenz dann, also ich habe nichts verstanden, das ist jetzt auch, das stimmt jetzt auch nicht, aber ich habe sehr wenig verstanden und dachte die ganze Zeit, es war wirklich so Felix Krull-Feeling die ganze Zeit, wo ich dachte, gleich spricht mich jemand was an und dann fliegt alles auf so. Und dann habe ich wirklich, weil du DAX sagst, in der Konferenz, wenn vom DAX die Rede war, weil du hast es ja schon gesagt, ich bin ja riesige Tierfreundin, immer an das Tier gedacht. Und
das
dachte immer,
sehr sympathisch.
In meinem Kopf wuseln die Dachse. Und also es war, ich habe mir auch einen ausgestopften DAX dann bestellt fürs Büro.
Toll. Ja, zu Recht.
Und
einfach,
das war,
um damit ein bisschen zu spielen, mit der Begrifflichkeit.
Das war ganz. Und ich muss aber auch sagen, die Financial Times ist tatsächlich viel, viel lustiger gewesen, als man das so denken würde. Also auch die Leute teilweise. Und ich habe da gearbeitet, ich war Redakteurin für die, mit einem Kollegen zusammen, für die letzte Seite, die hieß Out of Office. Und die war wirklich auch so ein bisschen gaga. Und
ach so, Moment. Ach, du hast da gar nicht so spezifische Finanzthemen.
Nee. Also ich habe zum Beispiel tatsächlich auf der Seite einmal einen großen Artikel geschrieben, das weiß ich noch, über Alpakas als Finanzanlage.
Großartig.
Ich erinnere mich an die.
Das ist dann wieder was anderes.
Weil ich erinnere mich an den ersten Satz, der war, Flausch kennt keine Konjunktur. Und es ging dann. Und wir hatten zum Beispiel auch so eine Rubrik, wo wir quasi tatsächlich solche Wirtschaftsfragen wörtlich genommen haben und dann bei Experten angerufen haben. Die gute Frage hieß es. Und ich weiß noch, dass ich mal bei einem Tierarzt angerufen habe und ihn gefragt habe, was man machen soll, wenn der DAX fällt. Und der dann quasi so, gut, ne?
Das müssen wir würdigen. Anja? Nee, komm.
Das war immer schrecklich. Also mein Kollege und ich, wir haben uns dann immer, wer muss heute anrufen? Weil das war jeden Tag. Und wenn du da irgendwo anrufst, bis du dich erstmal diesem Tierarzt erklärst, dass es jetzt keine Verarsche ist und dass du wirklich von der Financial Times bist. Und dass du jetzt aber eine echt komische Frage stellst. Und dann kam aber manchmal halt dann, also es war halt immer dieses Spiel mit dieser Doppeldeutigkeit. Er schließt sich relativ schnell, war aber oft echt ganz lustig.
Was ist, sagen, wenn der DAX fällt? Eine Frage der Financial Times, großartig. Ja. Ich muss ja erst mal wieder klarkommen. Du als TV-Kritikerin, man kann dich ja auch so bezeichnen, eigentlich. Ist der Grimme-Preis für das Trash-TV-Format Prince Charming, weil wir es eben schon mal hatten, gerechtfertigt?
Der ist absolut gerechtfertigt und das kann ich dir sogar ganz qualifiziert sagen, weil ich, wie soll ich sagen, ich bin in der Vorjury des Grimme-Preises gewesen, der das quasi beschlossen hat. Also es gibt da beim Grimme-Preis so verschiedene Gremien.
Infotainment. Heute ist der Infotainment-Podcast 3000. Ich bin, ja.
Mhm. Und es gibt da quasi eine Vorjury, die aus den ganzen eingereichten, vom Sender und von Zuschauern eingereichten Vorschlägen quasi sondiert, was jetzt sie für prinzipiell auszeichnungswürdig hält. Und das wird dann weitergereicht, diese Auswahl, an die Endjury, die dann final beschließt. Und ich habe mich da tatsächlich sehr auch für Prinz Charming verkämpft mit einigen Kollegen und habe mich auch, glaube ich, ein bisschen in positive Rage geredet, warum ich das so toll finde. Und ich habe mich unfassbar gefreut, dass das ausgezeichnet wurde. Ich halte es für ein ganz tolles Signal.
Ich auch, total. Ich fand aber auch, dass der Zungenschlag in deiner Prince Charming-Kolumne ein bisschen gemäßigter war als bei allen anderen, habe ich gemerkt, so rausgelesen. Weil man hat deine Affinität und deine Liebe irgendwie auch zu dem Format irgendwie auch durch die Blume irgendwie gelesen, fand ich.
Ich war so überrascht, weil ich das Schlimmste befürchtet hatte, tatsächlich. Mhm. Also ich habe es mir wirklich übel vorgestellt, muss ich sagen. Also viel, viel greller und vielleicht noch klischeehafter und noch holzschnittartiger die Leute als bei den anderen Bachelor-Varianten. Und konnte es schier nicht glauben und dachte mir, es kann man ja auch mal zulassen. Und das war tatsächlich auch so ein Moment, als ich das mir angeschaut habe. Wann war das? Im November, ne? Lief das, oder? Bei TV Nord, glaube ich.
Ich glaube schon. Ja.
Wo ich mal wieder ich habe ja immer so Phasen in meinem Verhältnis zum Trash-Fernsehen und ich habe tatsächlich oft so Phasen, wo ich denke, ich kann's nicht mehr, ich mag's nicht mehr, ich will bitte keine weitere Topmodel-Staffel. Und gerade im November ist dann immer so dieses, jetzt geht das Dschungelcamp bald wieder los und ich weiß nicht und so. Und dann gibt's aber halt immer wenn ich denke, ich mache einfach was ganz anderes. Weil Multi interessiert, ich mache jetzt nur noch Tierjournalismus oder so.
Ja.
Und immer wenn ich das denke und mir schon so halb konkrete Pläne dafür mache, kommt dann so ein Format um die Ecke wie Prinz Charming oder das Sommerhaus der Stars, zum Beispiel, das ich ja auch sehr liebe. Und dann bin ich wieder mit allem versöhnt und denke mir, es ist nicht alles nur noch Sumpf, es gibt auch noch Sachen, die mich positiv überraschen.
Ja, also ich habe lustigerweise, weil du gerade nochmal Dschungelcamp erwähnt hattest, habe ich gelesen, wie du das machst, also wie du schreibst. Es läuft eine Sendung. Keine Ahnung, wann fängt er dann? Um 22 Uhr oder so?
Also es läuft immer entweder bis Viertel nach oder bis halb zwölf oder bis halb eins, je nachdem.
Genau, dann guckst du dir das an, dann gehst du schlafen, hast du geschrieben, weil das in der Vergangenheit irgendwie oder beziehungsweise aktuell irgendwie immer dann doch echt viel Arbeit ist. Legst dich hin und stehst dann nach drei, vier Stunden wieder auf, schreibst und lieferst den Text bis 6 Uhr morgens. Das ist ja krass. Und
also idealerweise. Manchmal bin ich auch ein bisschen später dran, dann wird es 7. Also ich merke, dass ich merke am Dschungelcamp, wie ich alt werde, weil ich immer ein bisschen länger brauche jedes Jahr. Ist wirklich wahr. Und weil früher konnte ich, also ganz am Anfang konnte ich das dann direkt in einem Rutsch nach der Sendung schreiben.
Ja.
Aber das ist nicht mehr möglich. Also ich bin dann so müde.
Ja. Wie entstehen denn eigentlich, hast du manchmal Zweifel? Weil wenn ich manchmal Texte schreibe, dann denke ich mir in der einen Sekunde, wow, das ist der Text, den die Welt braucht, das wird der geilste Text seines Lebens. Am nächsten Tag sage ich, das möchte keine Sau lesen, das wird überhaupt nicht gut. Hast du auch diese Zweifel teilweise, wenn du diese Texte fürs Dschungelcamp oder für andere Formate irgendwie schreibst?
Ich habe eigentlich dauernd Zweifel, ehrlich gesagt. Also es ist selten, dass ich mal, es kommt manchmal vor, dass ich mir denke, das macht mir jetzt selber sogar richtig Spaß. Das ist jetzt, das habe ich, da sind mir jetzt gute Sachen eingefallen oder so. Wenn mir dann irgendwelche Verweise oder Vergleiche einfallen, vor allen Dingen auf andere Sachen, dann denke ich mir, ach komm, gar nicht so schlecht, Ritzel.
Ja.
So wo ich immer denke, mein etwas verworrener Karriereweg hat dann doch so sein Gutes, weil man halt hier und da Sachen aufschnappt aus verschiedenen Bereichen. Aber ich habe das oft, dass ich entweder denke, war das jetzt zu lame? Also hätte ich da jetzt mehr Gedanken machen müssen, hätte das irgendwie tiefer gehen müssen. Oder ich denke, ist das jetzt zu speziell, dass die Leute gar nicht verstehen, was ich meine? Oder habe ich es ein bisschen übertrieben mit den Adjektiven? Ja. Und zum Glück legt sich das dann irgendwie schnell wieder. Manchmal, wenn ich mir, wenn ich wirklich denke, weiß ich nicht, gucke ich dann doch mal ausnahmsweise kurz in die Leserkommentare, was ich sonst strikt vermeide.
Ja.
Und wenn dann so ein paar dabei sind, wo ich denke, ach guck, die haben das genauso verstanden, wie ich das gemeint habe und finden das ganz gut, dann ist auch alles wieder okay. Also das habe ich jetzt aber auch nicht dauernd. Also wie gesagt, ich meide das grundsätzlich komplett, diese Kommentare, weil da also wird man ja.
Wobei verrückt, die Kommentare beim Spiegel Online, glaube ich, noch definitiv noch wie heißt das denn, schlauer ausfallen als beispielsweise bei YouTube, wo einfach nur gehatet wird.
Ja,
einfach
oh Gott, Grund, ja.
Ne? Also ich glaube, weil die Hürde ist nämlich, dass du dich bei Spiegel Online anmelden musst.
Genau.
Die dummen Menschen melden sich nicht gerne an. Ich glaube, das ist eine These, die ich gerade aufstelle. Aber
nee, das stimmt, glaube ich. Also wobei es da auch welche gibt. Also es gibt einige Kollegen, die sagen, es müsste mir fast schon zu denken geben, wie gern mich die Forumsleute da bei Spiegel Online mögen im Vergleich zu anderen Artikeln oder so.
Ja.
Also die sind schon teilweise sehr nett. Vor allen Dingen gibt es so ein paar quasi Leute, die, wenn mich jetzt jemand stark anpöbelt oder halt mal wieder sagt, ich wäre verantwortlich für die Verblödung der Menschheit, wo ich sagen muss, wenn mir das möglich wäre, dass ich alleine das durchziehen könnte, why not? Also würde ich...
Dann wärst du auf der Forbes-Liste. Dann wärst du auf der Forbes-Liste. Ja, der einflussreichste Mensch.
Genau, also wäre für mich auch okay. Nee, und dann gibt's halt tatsächlich auch Leute, die dann diese Leute zur Rechenschaft ziehen. Also nicht zur Rechenschaft ziehen, zurechtweisen und sagen, Quatsch, und das stimmt doch gar nicht. Und da freue ich mich dann immer sehr, weil da echt auch sehr verständige Leute dabei
untereinander
sind.
Untereinander, ja.
Genau, das ist so ein selbstregulierender Organismus.
Absolut,
kommt manchmal
so ein Korrektiv
vor.
In den Kommentar, so ein Kommentarkorrektiv, ja.
Und
absolut.
Das finde ich super, weil ich würde niemals, auch nicht unter falschem Namen oder so, oder da so mich rechtfertigen oder irgendwas erwidern oder so, ich meine.
Oh, da gibt es ganz viele, das machen mit Sicherheit auch ganz viele Z-Promis, dass die sich unter verschiedenen Namen sagen, ah, der ist aber ganz toll,
ja,
finde ich ja super.
Bin ich total überzeugt.
100%.
Bin ich total überzeugt. Ich meine, es gibt ja tatsächlich sogar wenige, aber es kommt ab und an dann doch mal vor, dass die mir dann schreiben. Also
das wäre meine nächste Frage gewesen, aber rede gerne weiter, das wäre perfekt.
Es ist dann immer halt so, also bester Moment war irgendwie hier Jay Kahn. Mhm. Du weißt, der Tümpel Knutscher.
Oh ja, oh ja.
Und es ist ja so, ich liebe die Band Chinggis Khan. Wegen Kindererinnerung.
Ja, genau.
Ja, Chinggis Khan, Moskau und so.
Oh, Moskau, ne? Ja.
Genau. Und jetzt zur Fußball-WM. In Moskau wurde quasi Moskau neu aufgenommen würde ich sagen, von Chinggis Khan und als Sänger Jay Kahn. Und ich fand es so schlimm, weil da für mich was wirklich sehr Emotionales geschändet wurde, dass ich dazu was geschrieben habe und war dann so, hatte das geschrieben und hatte es ganz vergessen. Und ein paar Tage später lungerte ich so auf Facebook und irgendwie in meinem Messenger und dann siehst du, also du kriegst doch irgendwie dieses komische schreibt gerade oder so mit diesen drei tanzenden Punkten.
Ja.
Und dann tauchte jedenfalls auf einmal irgendwo auf, Jay Kahn schreibt und diese Punkte. Und ich dachte, nein, Jay Kahn schreibt mir eine Nachricht, ich werde verrückt.
Die Frage ist ja eher, wie kann er das schreiben? Kann ist ja ein Vorteil schon mal, das habe ich gar nicht gedacht.
Die Punkte tanzten etwa eine halbe Stunde lang.
Ach du Scheiße.
Und was dann kam, war halt wirklich so ein, ich weiß es nicht mehr, ich krieg's nicht mehr hundertprozentig zusammen. Der Move war, glaube ich, so ein bisschen zu sagen, vielen Dank. Also es war natürlich, da habe ich schon ein bisschen... Da bin ich ein bisschen reingegangen, sag ich mal, bei dem Text.
Ja.
Und seine Nachricht war dann so im Stil von vielen Dank für den wohlwollenden Text und ich wünsche Ihnen auch alles Gute und so. Also
ja, unnötig. Dachte, ja. Unnötig.
Und aber nichts, wo man jetzt eine halbe Stunde dafür brauchen sollte, muss ich mal sagen.
Ja, und wahrscheinlich sah der ganz anders aus und hat jetzt 30 Mal gelöscht, nochmal neu geschrieben und hat gesagt, fuck, das kann man ja theoretisch auch screenshotten, lasse ich es mal lieber und dann bin ich
ganz genau. unangenehm, enttäuscht also, war. Wo ich dachte, die erste Fassung wäre vielleicht interessanter gewesen und so.
Oftmals wäre die erste Fassung deutlich interessanter.
Ja. Aber und das kommt, also das kommt selten vor, aber wenn, dann finde ich es immer irgendwie lustig, was die Leute dann da treibt, darauf so zu reagieren. Aber,
ja, das wäre, das hatte ich eben, hatte ich das als Frage, ob die Leute sich echauffieren und proaktiv auf dich zukommen, dir mal irgendwas sagen, aber ja, gut, Jake Hahn, hat sich einfach nur mal bedankt für das, für das aufschlussreich, für den aufschlussreichen Artikel. Was, Anja, inspiriert dich? Hängst du eigentlich oft auf TikTok oder YouTube ab, um so ein bisschen, du bist ja, stehst ja für Popkultur, um das so ein bisschen aufzuatmen, diese ganze, was so abgeht gerade in der Welt?
Also ich muss sagen, TikTok ist die letzte Bastion, wo ich denke, nicht anfangen, nicht
anfangen. Habe ich auch gedacht, Anja, habe ich auch gedacht.
Aber es ist bald soweit.
Einen Monat, ich bin verseucht. Das Ding aus Asien hat auch mich, also in dem Fall TikTok, ich bin da. Und ich habe viel, es ist der Inbegriff von der Inbegriff von Prokrastination, die da stattfindet. Ich kann nichts mehr, ich krieg mein Leben nicht mehr auf die Kette seit TikTok.
Sag mir es mal so. Ich glaube, dass ich total verloren bin, ich bin gerade dabei, mit meinem Hund einen neuen Trick einzuüben. Der ist sehr schlau für alles, was unnütz ist. Also so klassische Kommandos findet er, weiß nicht so sein Ding. Ja, aber so sinnlose Dinge, das findet er gut. Und ich übe gerade mit ihm diesen einen TikTok-Tanz, dieses, wo man mit den Füßen so aneinander.
Was? Das können doch nicht mal Menschen, Anja.
Ja, aber es geht sehr langsam voran. Also wir sind jetzt halt noch schon so weit, dass wenn ich ihm den Fuß hinhalte, dass er dann mit seiner Pfote auf meinen Fuß geht.
Das Lied dabei ist aber auch schon wieder so gut. Ich kann mir das in 30.000 Versionen, kann ich es mir immer wieder angucken.
Ich mag das leider auch. Und jetzt ist es so, dass ich, also es wird noch sehr lange dauern. Es wird, glaube ich, so lange dauern, bis sich niemand mehr an diesen Tanz erinnert. Aber sobald er das kann, weiß ich genau, muss ich mich anmelden. Und das herzeigen.
Ja,
und
du wirst sehr schnell sehr viele Likes drauf kriegen.
Ich habe ein bisschen Angst, dass ich in die TikTok-Falle gehe, weil ich wirklich sehr YouTube, ich bin ein großes YouTube-Opfer. Ich gucke mir da wahnsinnig viel an und verschwende wirklich auch sehr viel Zeit und habe da auch so Lieblinge und so.
Ja,
und
weiß ich.
Und das
weiß ich,
gruselig.
Ich, ich habe es in deinem Buch gelesen, dass du da diesen einen YouTuber, ganz kurz für euch alle, bevor ihr jetzt denkt, worüber redet Ricarda, lieber allein als gar keine Freunde heißt dein Buch, da gehen wir aber gleich nochmal intensiver drauf ein. Und da erzählst du von einem YouTuber, der immer alleine ist. Wie heißt der nochmal?
Tanzverbot.
Tanzverbot, richtig, genau, ja. Und den guckst du dir, und sowas guckst du dir dann da an?
Das gucke ich mir an. Ich gucke mir aber auch so, wie soll ich sagen? Ich war so ein bisschen, ich kam in Zweifel, ob das alles gut ist, wie ich meine Zeit so verbringe, als jetzt das so losging mit auch Instagram und so, ne? Und als es bei Olli Pocher so losging mit dieser ganzen Influencer-Kritik und ich dachte, ja scheiße, ich kenne halt alle. Also ich weiß halt, ich weiß genau. Also andere Leute, die ich so kenne, noch sagten, von wem redet der eigentlich? So, naja, also die Harrisons und dies und jenes und so.
Kennst du Nova Lana meine Love? Welt. Kennst du Nova Lana Love?
Ja.
Ja, die wohnt hier auch in Köln. Die habe ich schon öfters hier auf der Ehrenstraße gesehen.
Ah, die hat doch auch so einen Labrador jetzt.
Ist das so? Wow. Ja.
Nee, und
Ja,
und ich finde es toll. Also ich mag das gern zu wissen, dass es da so ein Paralleluniversum gibt, von dem ganz viele Leute gar keine Ahnung haben, aber andere Leute, für die ist das Wichtigste und das Größte. Und ich finde es auch total interessant. Das Schlimme ist, ich eigne mir dann manchmal so Redeweisen an. Budi? Also ich habe jetzt mehrfach schon in. Budi? Ja, oder ich habe, mein neues ist No Front.
Das kenne ich zum Beispiel auch noch nicht.
Wo wenn dann irgendwie, da ist so ein YouTuber Justin, der beurteilt so die Hoodie-Styles von anderen.
Wow.
Und wenn er dann irgendwas nicht so gut findet, dann sagt er immer aber hinterher No Front. Damit
no
er raus
Front?
Hat, ja. Also so im Sinne von, ey, aber ist jetzt nicht böse gemeint.
Ach, guck an.
No und das,
so, ich glaube, so nennen wir die aktuelle Folge, No Front mit Anja Ritzel. Ja, komm.
Finde ich gut. Finde ich gut.
Dann sind wir bei den coolen Kids auch irgendwie wieder da. Dann nehmen die uns auch wahr, die coolen Kids.
Ja, die Problematik ist halt genau das, dass ich, glaube ich, eigentlich echt schon so eine alte Tante bin, weil ich immer vergesse, dass ich ja echt schon auch wirklich alt bin. Das muss man
aber
einfach
auch mal
sagen.
Aber das ist gut, dass du es vergisst. Es gibt ja Leute, die sind sich da sehr drüber bewusst und sagen es immer und überall, nee, ich bin dafür zu alt.
Ja.
Sorry. Aber das finde ich total schwierig, weil ich glaube, ich werde genauso Mitte 40 sein, dass ich das einfach nicht wahrhaben will, aber ich fühle mich einfach
nicht so. Ich vergesse es. Der erste Reflex, wenn mich jemand fragt, wie alt ich bin, an manchen Tagen würde ich sagen 33, an manchen vielleicht sogar 27 und dann denke ich immer, das stimmt ja gar nicht und dann muss ich immer kurz nachdenken. Aber ich finde es auch gar nicht schlimm, also solange man nicht, also ich finde immer so wirklich plakatives Berufsjugendlichentum nicht so.
Ja, also wenn du dann irgendwie so mit so Klamotten, wo du dann irgendwie so Klamotten anhast, irgendwie so eine Bauchtasche, diese Bauchtaschen, diese Assi-Bauchtaschen, wenn du damit nicht. Das ist dann schwierig. Da habe ich gleich auch noch eine Frage, die muss ich mit dir klären, aber nur ganz kurz. Entschuldigung.
Nee, alles, also ich denke halt immer, weißt du, ich will nicht auf einmal so, weiß nicht, so wie Olli Geisen-artig immer noch mit diesen Haaren rumlaufen oder so, ne?
Ja.
Wo ich so denke, ich weiß, das geht jetzt nicht mehr. Mhm. Irgendwie ist es, ja.
Ich habe mich gefragt, guckst du privat gerne hochanspruchsvolle isländische Ballettaufführungen auf Dreisat und darfst es aber nicht sagen, weil das deinen Ruf zerstören würde?
Also isländische Ballett, das jetzt unbedingt nicht, aber ich gucke privat gar nicht so viel Fernsehen, fällt mir gerade ein. Ich gucke auch nicht mehr so viele Serien, weil ich einfach da so ein bisschen das Interesse verloren habe. Ich glaube, es sind eher so Bücher, die ich lese. Und was ich aber auch, wenn sich's ergibt, immer ganz gerne mit einbringe, weil ich ja immer finde, das ist gar nicht so ein Widerspruch oder so. Also es gibt tatsächlich, so wie Leute halt denken, ich arbeite nur 2 Wochen im Jahr, gibt's auch Leute, die denken, ich bin halt so ein bisschen doof, also oder halt nicht doof, aber halt so ein bisschen, ich höre daheim nur Mallorca-Schlager und wühle halt nur in diesen Sümpfen, in diesen Geschmackssümpfen und die dann immer total verwundert sind, wenn ich jetzt irgendwie tatsächlich auch irgendwelche Philosophen kenne und mag oder auch Lieblingsphilosophen habe und sowas.
Aber krass, dass man das mit dir zusammen in Verbindung bringt. Wenn man deine Texte und Kolumnen liest, dann ist das ganz weit weg davon, von Engstirnigkeit oder von
Mallorca-Hits. Ich bin dann manchmal, denke ich doch auch so, so will ich gar nicht rüberkommen. Manche Leute verstehen es wirklich nicht so, wie ich es verstanden haben möchte. Also auch, was mich noch mehr stört, ist, wenn Leute denken, ich schaue herab auf all das oder so. Wo ich denke, das sollte doch eigentlich klar sein, dass ich auch wirklich gar keine ironische Liebe für das ganze Zeug habe, sondern eine echte Liebe. Und selbst für schlimme Sachen, weiß nicht, ich habe jetzt auch privat tatsächlich mir nebenher immer noch Temptation Island reingezogen, obwohl ich nicht drüber schreibe.
Weißt du, was ich letztens angefangen habe? Und die ersten 2 Folgen habe ich nur geguckt, weil ich wusste, dass ich mit dir spreche. Too Hot to Handle.
Ach, wie gut das ist. Das ist so gut. Ja.
Es ist so geil.
Ich liebe es.
Und ein Kollege hat es mir gesagt und hat gesagt, guck dir das mal an. Das sind vielleicht für all diejenigen, die es nicht kennen, das sind einfach 10 Leute, glaube ich, die unter dem Vorwand einer Reality-Show zusammenkommen. Total cool, irgendwo in der Karibik. Sehen alle super geil aus, alle sind super hot und bandeln so schon nach dem ersten Tag miteinander an und dann wird ihnen gesagt, dass sie die nächsten 4 Wochen, glaube ich, keine Körperlichkeiten austauschen dürfen und dürfen sich nicht anfassen und alle Körperlichkeiten, die sie austauschen, sei es Küssen, was egal was, geht von ihrer Gewinnsumme von 100.000 Euro ab. Total crazy. Und ich habe das geguckt und habe gedacht, ja gut, guckst du mal rein, schadet ja nicht fürs Interview mit Anja. und dann habe ich gedacht, scheiße, das ist gut. Verdammt.
Ja, ist richtig gut. Ja, ich habe das auch tatsächlich an einem Wochenende durchgeguckt so.
Ach,
und fand es, da muss ich auch wieder sagen, alleine diese am Anfang, wenn die sich so vorstellen und kennenlernen, und das sind ja, die werden ja alle auch als sehr, wie soll man sagen, jetzt so bumsefreudig quasi dargestellt.
Ja, stimmt.
Das sind ja
stimmt.
so richtige Fummler, also so, die einfach ja schon kaum halten können, wenn sie sich begrüßen. So. Und dieser Wissensvorsprung, weil die wissen das am Anfang ja natürlich nicht, was ihnen blüht, die denken ja, sie sind in so einem Love Island-ähnlichen Setting da jetzt zugange. Ja. Das hat, da habe ich mich ergötzen können dran vom Feinsten, wo ich dachte, ihr werdet noch sehen und so. Ja. Und das habe ich wirklich gern geguckt. Fand ich gut. Es waren, glaube ich, auch nur so, ich glaube, es sind nur so 8 Folgen oder so, ne? Ist auch irgendwie so eine gute Länge, finde ich.
Ich freue mich auch schon auf die nächsten Episoden. Das wird toll. Aber ich wusste gar nicht, ich hab mich gefragt, wen würden wir in Deutschland dafür besetzen? Wen könnte man da fragen? Das dürfen ja keine richtig bekannten Leute sein eigentlich. Nee. Ne? Das müssen ja eher so Influencer-Sternchen
Ja, sein. Aber selbst wenn man jetzt mal so die letzten, so, es ist ja eigentlich so klassisches Love Island, Bachelor in Paradise, als Personal müsste da ja rein. Da sind jetzt ja, also da passiert ja dann doch jetzt so explizit sexuell nicht so viel.
Ja, weil der Ban, also weil sie das nicht dürfen, ne?
Nee, ich meine jetzt bei den, zum Beispiel jetzt beim deutschen Love Island oder so, wo man jetzt sagen würde, wer ist denn da so ein klassischer Bumser, den man da reinpacken könnte in so ein Too Hot to Handle? Ja. Und wo man einfach weiß, der hält's nicht aus. Da gibt's ja nicht so irre viele. Das ist,
Stimmt. Ich glaube, da ist die deutsche Gesellschaft oder sind die Deutschen auch noch nicht so für. Also ich glaube, die Amerikaner sind da so ein bisschen, die sind da, glaube ich, eher für geeignet für solche Formate. Nicht Formate, sondern für solche Rollen oder dass sie da mitmachen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Leute, deutsche Menschen da hingehen und sagen, ja, ich bin hier auf der Suche nach Bumsmaterial oder so. Das ist schwierig, glaube ich.
Das ist ja auch immer, wenn dann jetzt hier bei Love Island Vollzug war, dann war das im Nachhinein wurde das ja dann von den Beteiligten dann ja auch immer so ein bisschen verschämt. Und so, sorry Oma und alles. Also das ist ja dann immer noch was, wofür die sich dann so entschuldigen. Und das nervt mich auch sehr, wo ich so denke, jetzt liebe Leute.
Ich weiß noch, als wir, wann war noch mal die erste Staffel Big Brother? Kannst du dich dran erinnern?
2000 oder 2001, ich bin mir gerade nicht sicher. Ne?
Ja. Da weiß ich, da ist auch irgendwas im Haus passiert und das gab so total den Aufschrei. Das weiß
Alex,
ich noch. Oh mein Gott.
Alex Jolik und hier Kerstin Dingens.
Ja, in der Staffel, wo Slutko war, hat der ja auch gewonnen hat, soweit ich
kennst
weiß.
Kennst du das Album von Alex Jolik, das er dann veröffentlicht hat?
Der hat doch eigentlich nur eine Stimme, die man gar nicht hören kann eigentlich als normaler Mensch, die man nur als weiß ich nicht, als irgendein Tier hören kann.
Ja, es gab diese Single, die ging dann immer so, wo er immer nur sagte, ich will nur dich.
Richtig,
genau. Und dann war so, und dann sang immer so eine Frauenstimme, ich will nur dich. Und er immer, ich will nur dich. Und davon gab es ein ganzes Album, das ich irgendwo noch habe.
Ich schwöre es dir, es hat sich bestimmt verkauft nach der Sendung. Und zwar nicht schlecht, bestimmt. 100 Pro.
Also damals gab es ja noch solche Sachen. Das vermisse ich auch so ein bisschen am Wandel. Auch so in den ersten Staffeln von Big Brother haben die doch dann auch immer zusammen so ein Lied aufgenommen und sowas. Genau. Und auch im Dschungelcamp gab es ja ganz am Anfang.
Toll. Und DSDS, erinnerst du dich?
We have a dream. Music is all life. Ja, klar. Mit hier Daniel Kübelbock, Gott hab ihn selig.
Ja, total.
Grazia. Ne?
Ach, Grazia. Ja. Hier, wie heißt die eine, die so einen riesen Zinken hatte nochmal?
Grazia. Juliette Schoppmann. Juliette Schoppmann.
Und damit kriege ich richtig Ärger jetzt mit Sicherheit in diesem Podcast. Egal. Die hat doch noch diese Fake-Lesben-Affäre
richtig,
gehabt.
Richtig, mit Lucy von No Angels. Ich meine, man muss sich wirklich nicht wundern, dass ich nicht alle Ministerpräsidenten aufsagen kann, weil, wo soll es denn auch?
Aber die DSDS-Stars.
Ja, ist alles belagert, der Speicherplatz, leider. Lucy von No Angels, genau.
Lucy Diakowska von den No Angels,
richtig.
Die mal bei einem großen Lesbenfestival moderiert hat, bei The L Beach. Wie heißt es? L Beach. Egal, ist eine andere Sache. Da wirst du, glaube ich, niemals hingehen als heterosexuelle Frau. Aber da sind 1000 homosexuelle Frauen, die Lucy Diakowska anbeten auf der Bühne. Ja, das ist schön, aber auch verstörend, sagen wir so.
Okay. Die No Angels mochte ich sehr gern. Muss ich sagen.
Das war aber auch eine coole Staffel Popstars.
Ja.
Also das war alles, was so zuerst mal da war, habe ich geguckt. Und alles, was dann so plötzlich in Staffel 10 war und so, DSDS gucke ich mir gar nicht mehr an.
Ich auch nicht. Also da habe ich auch wirklich seit Jahren überhaupt gar keinen Bezug mehr, weil das nicht. ich möchte immer, dass die Leute, die ich mir angucke, so Herr über ihre eigene Würdeverwaltung sind. Dass die selber entscheiden können, es macht mir nichts aus, meine Würde zu verlieren, indem ich... Mhm. Ach, neulich hast du diese schlimme Sendung gesehen, Balls, die neulich kam?
Nee.
Wo da müssen so, das ist so das klassische I bet you will, wo man Leuten Geld bietet dafür, dass sie halt, zum Beispiel einer hat sich den Hinterkopf scheren lassen, da seine eigenen Haare, die dann da anfielen, aufessen müssen, einfach so trocken runterwürgen und dann wurde ihm ein Penis auf den Hinterkopf tätowiert, auf die kahle Stelle.
Wow.
Und noch Schlimmeres einfach. Und dann denke ich mir, das ist für mich völlig okay, wenn die Leute denken, meine Würde kostet halt nur 2.700 Euro oder wie viel er dafür dann gekriegt hat. Wobei ich es vom Sender aber halt dann trotzdem schlimm finde, sowas zu machen. Mhm. Aber ich finde es eben, also ich finde, solange man sich selbst dafür entscheidet und annähernd die Konsequenzen überblicken kann, dann darf man seine Würde gerne einfach verramschen. Aber wenn man das nicht, und das ist eben bei diesem ganzen Schwiegertochtergesucht-Personal ja, dass man nicht das Gefühl hat, dass sie das wissen, wie das dann aussehen wird, wenn sie sich im Ölbad irgendwie, weiß man nicht.
Ja. Nee. Ja, und gerade bei Schwiegertochter gesucht habe ich immer das Gefühl, irgendwie ist diese Inszenierung auch so richtig deutlich zu sehen. Also man sieht halt, dass jemand hinter der Kamera gesagt hat, komm, steckt mal mehr die Zunge raus, damit wir richten mal hier dein Zimmer an und verteilen überall irgendwelche Stofftiere, damit es aussieht, als ob du der totale Creep einfach bist.
Genau. Oder auch, ich glaube sogar selbst solche Sachen, wie dass man denkt, guck mal, wenn wir den Kamerawinkel nehmen, sehen sie noch ein bisschen, dann sieht man den Bauch noch mehr oder
ja,
oder so.
Ja, absolut, absolut. Nicht gut. Ja. Wie komme ich jetzt zur nächsten Frage? Egal, ich mache einfach kalt. Du bist großer Tierfan, wissen wir ja. Und du hast ein Buch geschrieben, das sich Schlafende Hunde nennt. Das habe ich auf meinem Kindle habe ich noch nicht gelesen. Versuch nicht zu spoilern, Anja, denn ich müsste es auch noch lesen. Und darin geht es um Prominente und ihre Hunde. Mhm. Ihr Lieben, kauft es euch, unterstützt gute Autorinnen und Autoren. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Und jetzt kommt die Frage dazu. Wie kannst du dir erklären, dass lesbische Frauen immer Katzen haben, Anja? Das ist ein Klischee.
So? Ich dachte tatsächlich, die hätten immer Labradore.
Nee.
Also wenn sie einen Hund haben, dann einen Labrador.
Wenn sie Hund haben, französische Bulldoggen. Und das müssen wir jetzt besprechen. Ich kann es mir nicht erklären, ich weiß es nicht. Warum Katzen? Warum nicht? Warum keine Eichhörnchen? Warum keine Goldfische? Warum Katzen?
Das erschüttert mich jetzt, weil ich hätte, ich hatte so ein bisschen das Labrador-Bild.
Also, der Labrador ist meine Lieblingsrasse tatsächlich, weil die dumm und naiv sind. Das mag ich irgendwie.
Ich muss sagen, Labradore, ich kann mit denen nicht so viel anfangen, weil ich mag mehr Hunde, die wie Katzen sind. Also ich mag nicht so gern, man nennt es ja so dieser Will to Please, ne? Dass der Hund so denkt, das mag ich gar nicht.
Apportierhunde. Mhm.
Ja, das ist so Hunde, die dann immer sagen, was jetzt, was soll ich machen, was soll ich machen? Ja. Und das mag ich gar nicht, weil ich mich in dieser Chefrolle nicht so wohlfühle.
Was ist denn dein? Was ist Juri? Dein Hund ist
Podenco? Podenco Fox Terrier Mix.
Oh, krass. Mhm. Oh.
Und der ist, ich rede mir natürlich auch vieles schön, ne? Also wenn er mal wieder irgendwie sich als ungezogen präsentiert, dann sage ich immer, das ist halt der Podenco, ne?
Yes.
Der hat halt keinen Will to Please und so. Aber es ist tatsächlich so. Also es ist ja eine Windhundart und die sind sehr unabhängig in ihren Entscheidungen, um es positiv zu formulieren.
Ja.
Und das finde ich immer irgendwie ganz gut. Ich denke jetzt noch über diese Lesben-Katzen-Sache nach.
Ja, sehr gerne.
Hast du denn so eine Theorie, wieso das so ist?
Ja, ich glaube, es ist erstmal die Vorstufe eines Kindes, eines gemeinsamen, weil der Prozess der Adoption ja sehr lang dauert vielleicht. Ja. Vielleicht so eine Katze ist halt schnell gekauft, ne? Und auch nicht so umständlich. Da stellt man dann irgendwie so ein Klo raus auf den Balkon und hat dann eine Ruhe. Könnte ich mir vorstellen. Man kümmert sich um etwas. Wobei, da kann man sich auch um Hunde kümmern.
Ich finde Hunde den plausibleren Kindersatz. Hund ist kein Kind, in dem Fall kein Kindersatz, weil ich irgendwie nie Kinder wollte, weil ich mir das irgendwie nie vorstellen konnte. Mhm. Und weil ich an meinem Hund auch vieles schätze, was halt nicht kindertypisch ist. Ich glaube, so die Kinderaspekte, also die Sachen an einem Hund, die ähnlich sind wie wenn man sich um ein Kind kümmert, sind eher das, was ich gar nicht so mag oder so. Mhm. Was wollte ich jetzt sagen? Und ich finde aber, wenn man jetzt ein Tier als Kindersatz wählt, finde ich einen Hund fast plausibler, weil der irgendwie, finde ich, sich eher betütteln lässt als so eine Katze.
Ja, und da sind wir auch wieder beim Will to Please, ne? Eigentlich auch wieder. Die Katzen sind ja so eigenständig. komisch. Ja, das, ich dachte, vielleicht hättest du eine adäquate Erklärung dafür.
Ich werde darüber nachdenken, aber das ist,
Katzenhaft.
Also vielleicht ist es alleine schon, das ist jetzt bestimmt gendermäßig super inkorrekt, aber ich glaube, es ist tatsächlich dass es mehr klischeehaft mehr Katzenfrauen als Katzenmänner gibt.
Ah, auch gut. Stimmt. Also, man hat als Frau, glaube ich, eher eine Affinität zu Katzen als ja.
Also, sehr klischeehaft jetzt gedacht, natürlich, aber das kommt mir so vor. Also, wenn ich jetzt an das Klischeebild denke, ein Mensch mit zwei Katzen, stelle ich mir immer eher eine Frau mit Büchern und Teetasse vor.
Ah, ja. Und warum kommt diese Assoziation? Das weiß man halt auch nicht, ne? Weil es irgendwie immer, ja, so war, Punkt.
Ja.
Und weil es immer schon so war, ist es auch noch so.
Ich hatte da so ein halbsoziologisches Gespräch neulich mal mit dem Besitzer eines Teeladens bei mir in der Straße, der nämlich, weil ich wollte eine ganz große Tasse und der hatte so viele Tassen im Schaufenster, und da dachte ich, gehe mal gucken, und dann waren da aber fast überall Katzen drauf. Und ich kaufe mir halt keine Katzentasse. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso. Und er hatte nur eine Hundetasse, die war hässlich. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso das so ist. Und dann hat er gesagt, wer viel Tee trinkt und den im Teeladen kauft, mag Katzen.
Wow.
Der mag keine Hunde.
Doch, er hat recht. Ich sehe das auch.
Und dann habe ich so gesagt, ja, aber weil zum Beispiel jetzt in England, also in Großbritannien, ist es ja ganz anders.
Corgi,
die sind ja,
Corgi.
Ne? Genau, Corgi. Und überhaupt Hundewahnsinn und so.
Ja.
Und dann hat er mir dann auch beigepflichtet. Ich glaube, er dachte dann auch, die Frau soll jetzt weggehen, weil ich war dann einfach so ein bisschen, ich fand es dann auch irgendwie interessant und er fand es nicht so interessant.
Ich hätte ihn in so eine richtige große Diskussion dann plötzlich verwickelt, einfach nur aus Protest, weil du das Gefühl hattest, er will das nicht. Da hätte ich schon ein riesengroßes Fass aufgemacht.
Ja, es war wirklich so, aber der hatte halt auch, und der hat aber gesagt, das existiert als Käuferfigur. Käuferinnenfigur, so diese Frau mit vielleicht sogar so einer roten Brille oder so, die Tee liest und mit so einem Stapel Bücher auf dem Sofa und der Katze und der Decke.
Ja,
und
das zahlt auch auf die nächste Frage ein, denn ich habe mal mit einer Fernsehmacherin gesprochen und gesagt, hier, Prince Charming, um wieder zurück zum Trash zu kommen, Anja, nicht, dass du denkst, ich springe einfach
alles
los. Und dann hatte sie... Und dann hatte ich gefragt, ob das auch mit lesbischen Frauen funktionieren würde, weil ich das ja will. Ich möchte ja gerne, dass die Sichtbarkeit größer wird und so. Mhm. Und dann sagte sie, nee, glaubt sie nicht dran, weil die Frauen ja grundsätzlich eher langweilig sind, lesbische Frauen. Das ist ja so das
Geschehen.
Ach so. Ja, genau. Und darum würde das nie funktionieren, weil schwule Männer sind ja schrill und bunte Vögel und lustig, aber bei Frauen, was wollen die denn da machen? Das wäre total langweilig.
Das finde ich interessant. Weil ich habe auch natürlich viel drüber nachgedacht.
Ja.
Ob das funktionieren würde. Und meine These, warum das vielleicht für aus Produktionssicht nicht so interessant ist, war eher, dass ich dachte, jetzt diese Prinz Charming-Sache, das gucken sich ja dieselben Frauen an, die auch den Bachelor angucken oder die Bachelorette.
Okay. Ja.
Weil man kann ja auch jetzt als heterosexuelle Frau sich die Boys angucken und die auch total gut und mögen, gut finden und mögen und sowas alles. Das geht ja total gut. Also selbst wenn die jetzt nicht quasi potenziell sexuell verfügbar sind, ist das ja trotzdem.
Guckt man sich gerne an.
Genau.
Ja.
Und da bin ich mir nicht so sicher, ob, also das ist ja das, ich glaube, ähnliches Phänomen wie warum bei DSDS, glaube ich, ja immer so viele, weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich glaube schon tendenziell eher Jungs gewinnen als Mädchen. Weil, glaube ich, Trash-Zuschauer schon oft von solchen
weiblich sind.
Und da glaube ich halt, ich weiß halt nicht, also ich glaube, einen schwulen Bachelor gucken sich auch Frauen an, aber eine lesbische Bachelorette gucken sich, glaube ich, nicht Männer an. Kommt drauf an, wie viel Action passiert.
Ja, das ist auch ein guter Aspekt, stimmt.
Aber ich bin mir nicht so sicher, ob quasi das klassische weibliche Bachelor-Publikum sich ein Format anguckt, wo niemand ist, der potenziell ihrem Schema entsprechen würde, von was sie attraktiv finden. Könnte ich mir vorstellen. Und dass man dann sagt, ja, wo ist denn dann die Zielgruppe? Also ich fänd's nur fair, und es würde mich auch tatsächlich richtig wütend machen, wenn das nicht passieren würde.
Ja, aber vielleicht muss man einen anderen Ansatz finden, ne? Vielleicht muss man einen anderen Zugang finden, der vielleicht nicht so auf dieses Bachelor-Format irgendwie münzt, sondern vielleicht anders. Aber da bin ich auch noch nicht weitergekommen, was man da machen könnte, das auch eben heterosexuelle Männer interessiert.
Ja.
Vielleicht müsste man da echt Ja, müssen wir
gucken. Also da, das weiß ich nicht. Ich glaube ja tatsächlich, dass man viel viel erreichen kann mit einem guten Casting, das eben jetzt voll. Nicht so die platten Lesben-Klischees reproduzieren würde, sondern aber auch nicht dann im Gegenteil nur die, oh, schau an, lange Haare, was für eine Überraschung oder so.
Darf ich mal zugucken, so nach dem Motto.
Ja. Aber ich glaube, wenn man das einfach richtig anspruchsvoll und gut machen würde, dann könnte, also ich glaube, dass es was richtig Gutes werden könnte. Also auch wenn das, ich bin jetzt mal gespannt, was die zweite Prince Charming Staffel
hergibt. Oh ja, stimmt, hergibt. Stimmt, da geht's ja, weil, geht's ja weiter bald. Ach richtig. Ja,
weil ich meine, da liegt, soll ich sagen, die Latte hoch jetzt. Ja. Es tut mir leid. Entschuldigung.
Das ist der Podcast des schlechten Wortwitzes. Du bist hier jetzt in diesem Moment bei den Zuhörern.
Ja.
Auf 100% gekommen. Grade.
Okay. Nein, aber schön. Wo ich tatsächlich glaube, es ist ja, der Erfolg ist ja sehr eng. Mhm. Also ich glaube, ich finde es. Nein. Der Erfolg ist ja so, schon sehr verknüpft mit den Personen, also als Sympathieträgern. Mhm. Wo ich schon denke, ich glaube, es ist deswegen so gut geworden, weil es schon auch für so ein Format erstaunlich respektvolle Produktionsweise hatte. Und aber ich glaube schon auch, dass man den amtierenden Prince Charming erstmal schlagen muss. Ja, oder also anknüpfen Nicolas, muss.
Der ist ja auch, weil der, habe ich aus meinem Bekanntenkreis immer wieder gehört, der kann ja einen Satz gerade aussprechen. Der ist ja so sympathisch dabei und sehr auch, der ist ja klug auch grundsätzlich. Mhm. Und das ist ja so schön. Ich finde ja immer gut, wenn es eine Mischung gibt aus Unterhaltung und trotzdem ist jemand witzig und geistreich dabei. Das muss man erstmal schaffen. Und das hat der alles gemacht und darum zu Recht auch gewonnen.
Ja, absolut.
Gewonnen.
Naja, auf allen Ebenen haben wir alle gewonnen.
So, genau, zu Recht auch Prince Charming gewesen.
Ja, ich habe mir das so gedacht, als ich eben überlegt habe, ob es nicht in dem Fall lohnt wäre, nicht nur über die Sendung zu schreiben, sondern auch quasi die Protagonisten mal zu treffen für diesen Artikel, den ich da geschrieben habe.
Ja, mach
und,
das.
Und dann habe ich mir...
Das würden wir alle feiern.
Und dann, ich habe ihn ja doch getroffen für diese, weißt du?
Achso, ich dachte, du meinst die nächsten.
Die nächsten, ja, mal gucken. Weil ehrlich gesagt dachte ich mir, ich will ja eigentlich immer die allerwenigsten Leute auch dann treffen, über die ich schreibe. Mhm. Also bei vielen finde ich es auch komplett okay, die einfach nur im Fernsehen zu sehen und hätte an die auch keinerlei Fragen oder kein Interesse. Ja. Ich war einmal bei einer, auch natürlich selbstverständlich dienstlich, bei einer Musical-Premiere.
Boah, wow, Musical, ui.
Ja, ganz, aber es war das Take That Musical, also mit Liedern von Take That. Und da war ich, und da waren bei dieser Premiere, ich bin ja nie bei solchen Veranstaltungen, wo Semi-Prominenz unterwegs ist. Mhm. Und da waren aber ganz viele so Ex-Bachelor und von Love Island Leute und so.
Oh, ist das nicht für dich... dass du denkst, oh mein Gott, ich kenne sie alle irgendwie?
Nee, es war eher so, dass ich dachte, also die gingen dann in der Pause so umher und ich bin denen auch so hinterhergeschlichen teilweise, wo ich so dachte, ich kann das gerade im Kopf gar nicht zusammenkriegen, dass die existieren, dass das Menschen sind. Ich kam mir vor wie, wenn man so in Disneyland rumläuft und dann kommt so die Mickey Maus. Also diese Leute, die so verkleidet sind oder so.
Ja,
wo ich dachte,
ähnlich,
das ist ja hier
Angst kriegt man dann. Ja.
Bachelor Leonard und so, ne, ging dann da so rum und dann dachte ich mir, nein, der existiert, der geht hier einfach so rum und so. Ich hatte so, das war ganz komisch, das zusammenzukriegen, weil die halt so klischeehaft sind. Ne?
Ich hätte niemals, würde ich die Namen zu den Gesichtern zusammenkriegen.
Ja,
kannst du das?
Okay. Das finde ich dann auch immer so, also... Ja, doch. Also ich könnte es jetzt, glaube ich, nicht unbedingt alle immer noch einordnen, welche Frauen jetzt bei denen in der Staffel waren oder so.
Ja.
Aber die Namen sind mir leider eingebrannt.
Hattest du nicht mal vor einiger Zeit auch so ein Treffen mit Take That, wo du erzählt hattest, dass du keine Fragen mehr an die hattest, weil du so viel über die geschrieben hast? Du hast ja ein Buch über Take That geschrieben.
Ja.
Das solltet ihr euch auch immer auf jeden Fall reinziehen. Und da habe ich tatsächlich nur die Hörbuchversion auf Spotify mir die ersten Sequenzen reingezogen. Weil
die ist aber, kann man auch gut machen, weil die ist, ich habe das ja selber gelesen.
Genau.
Und auch komplett. Also das ist quasi keine gekürzte Fassung, weil es ja nur so ein kleines Büchlein ist und so. Also ja, das war, ich liebe einfach Take That so unfassbar sehr. Und habe dieses, im Kiwi Verlag gibt es so eine Reihe Musikbibliothek, wo quasi verschiedene Autoren sehr, sehr subjektiv über ihre liebsten Musiker schreiben. Mhm. So. Dafür war das. Und ich hatte über die geschrieben und das Buch war quasi fast schon fertig. Und da ich ja immer Deadlines verschleppe, hat sich's also gefügt, dass die eben zur Promo für besagtes Musical, wo ich dann war, waren die in Berlin. Und dann konnte ich die quasi treffen, als das Buch schon fertig war. Und ich hatte halt so und so lange jetzt nur über Take That nachgedacht und was die bedeuten und hin und her. Und hatte mich da auch derart reingesteigert, dass ich dann dachte, ich weiß ja schon alles, was soll ich denn fragen? Und ich habe mir so schöne Vorstellungen von denen gemacht. Und dass die das vielleicht zerstören, wenn ich die treffe oder
und wie
so.
War es dann? Wie war es dann für dich? Wie war der Moment, als du sie getroffen, als die Tür aufging und du hast den ersten von denen gesehen? Wie ist
das? Ich war so aufgeregt, wie ich es nie bei keinem einzigen Interview jemals war.
Eieiei.
Also vielleicht, ich war ein bisschen, also ähnlich aufgeregt, ich bin ja riesiger Bayern München Fan auch und habe mal Oliver Kahn interviewt. Aber vor dem hatte ich mehr so Angst. Und da war es mehr so, wo ich so dachte, oh mein Gott, also so das innerliche Kreischen, was ich vor allen Dingen deshalb schön fand, weil ich bin ja so spät Fan geworden, also mit über 20 und habe so diese Teenie-Kreisch-Verwunderung ausgelassen und das hat mir immer so gefehlt, wo ich so dachte, diese völlige, oh mein Gott, und dann war das so, weiß ich nicht, so ein Flash, wo ich dachte, so ist das bestimmt, dass man will, weil ich gehe jetzt ja immer noch auf die Konzerte und freue mich und bin total aus dem Häuschen, aber ich bin nicht so, dass ich denke, ich falle vielleicht gleich um oder so, das hatte ich nie. Und so war es aber ein bisschen und es war ganz toll und ich konnte es hier nicht glauben.
Ich glaube, vor allem, wenn man so viel damit zu tun hatte in der Vergangenheit, irgendwie, wenn man über die geschrieben hat, dann hast du ja nochmal eine ganz andere Bindung zu denen, zu diesen Menschen, ne? Hast du andere Guilty Pleasures, wo wir gerade dabei sind? Dann können wir mal den Lachs auf den Tisch legen. Blümchen bei mir. Ganz lange.
Also musikmäßig?
Ja.
Meinst du? Ich war mal auf einer, auf so einem Konzert, wo ganz viele 90s-Bands aufgetreten sind.
Sind die nicht jetzt noch gerade? Sind die nicht jetzt wieder total
ähnlich? Das war irgendwie, glaube ich, letztes Jahr im Februar oder so. Ja. Und da kamen dann die Venga Boys.
Toll!
Und Genau, oh, we're going to Ibiza.
To Ibiza, genau.
Ui. Und die kam und dann kam noch...
Deeper Text.
Ja, dann kamen noch Reste von Ace of Base. Und das war toll.
Oh, die
und,
90er
oh Gott, groß. Und Worlds Apart kam dann noch. Diese Boyband.
Ich versuche gerade das Lied wieder zu... Ich habe irgendwie alles, was angespielt wird in Diskotheken, kann ich alles mitsingen. Es ist wie eingebrannt.
Das ist Count the Act. For you, I swear, whatever. Love is Everywhere ist das und das ist von...
Worlds
Apart ist zum Beispiel, wir haben diese französische, diese Jean-Jacques Goldman-Cover, Schüttel Donne,
aber ist das nicht Touché?
Nee.
Nicht? Okay.
Mit dem Knutscher Karim?
Nee, ja, richtig. Oder Touché wurde doch produziert von Dieter Bohlen damals.
Genau. Hier dieses französische Ding, das war Worlds Apart, aber mir fällt gerade ihr großer Smash-Hit nicht ein. Boybands. Okay. Hast du zu Boybands so ein...
Ja, und zwar, weißt du, was das Schlimme ist eigentlich? Ich war die Einzige immer in meinem Bekanntenkreis, die NSYNC besser fand als Backstreet Boys. Und dafür werde ich bis heute gehatet. Aber weißt du... Der Einzige, der es geschafft hat, war Justin Timberlake. Ja. Der ist immer noch heute der. Und das war immer, auf den habe ich gesetzt. Und das war auch so einer der ersten Boy-Crushes, die ich hatte. Und auch wahrscheinlich.
Ehrlich?
Den letzten. Ja.
Damals, wo er so mit den Haaren und allem.
Ja, ich fand den toll. Ich habe mir damals eingebildet, vielleicht stehst du nur auf Männer, die lockige Haare haben und so genauso aussehen wie er. Und das ist lustig. Der Grund dafür, dass du sonst keinen toll findest. Und bei den Backstreet Boys, ich fand immer diese Frontmänner fand ich immer toll, Nick und Justin, ganz, ganz traurig. Und dann habe ich mich immer gewundert, dass die, also es waren immer meistens ältere Mädels, die den Kevin von Backstreet Boys immer so hot
unangenehm,
fanden. Den fand ich gar nicht geil, weil der immer der sah aus wie so ein Pirat, fand ich immer.
Musketier! Ich dachte immer Musketier.
Ja,
lustig.
Genau.
Genau, absolut. Das war immer mein Ding, wo ich so...
Ja.
Nee. Die waren mir tatsächlich beide zu amerikanisch irgendwie. Wo ich immer so dachte, die spielen den ganzen Tag in so Tanktops Basketball bestimmt, dachte ich mir immer.
Jetzt ist die Frage, ob du sie wirklich kennst. Kennst du noch Five? Du kennst sie wirklich.
Ja, aber da war ich dann aber wirklich schon. War da nicht irgendwie auch das Ausrufezeichen oder sowas?
Ja. Ja, meine warte mal.
Aber da bin ich wirklich noch, da bin ich, das ist wirklich der Ausläufer.
Boah, das also, war da richtig weit weg. Und die waren so unbekannt eigentlich, dass die bei einer Messe hier in Köln, bei der Popcom oder sowas waren. Ja. Da bin ich hingefahren. Und da waren auch Gil Ofraim, Aaron Carter und The Muffets. Alle verpickelt. Alle wahnsinnig viel Akne im Gesicht. Ja. Die Muffets. Anja, macht das gerade Spaß. Es ist so schön, dass jemand das weiß. Es ist so schön.
Ich war mal auf einem Konzert von den Muffets, fällt mir gerade ein, in Stuttgart. Ich weiß nur nicht mehr warum. Ich weiß nur, dass wir hinterher noch mit den Müttern von denen uns unterhalten haben. Weil die draußen gewartet haben, wie so ein, wie halt Mütter? So, ne, wenn die Mütter kommen und die Kinder dann abholen. Die Mütter standen am Bus und haben auf die Muffets gewartet. Die stimmt. Muffets waren doch so ganz kleine, ne? Das waren doch so.
Die waren, ja, die waren super jung noch. Einer war, wie bei den Hansons ungefähr. Mhm, einer war irgendwie so, war so ein Frühchen offenbar. Ich weiß es nicht. Und, aber alle krass verpickelt. Ja. Alle krass verpickelt. Und die trotzdem fand man die toll. Weil man so eine, so eine Verbindung zu denen hatte irgendwie. Ganz schlimm.
Ja, ich dachte irgendwie schon damals, oder ich glaube wirklich, ohne dass ich das damals jetzt schon hätte so formulieren können oder gewusst hätte, dass ich ja doch sehr Großbritannien-affin bin in allem. Mhm. Und da habe ich, glaube ich, damals schon irgendwie so gemerkt, dass Take That irgendwie anders sind oder so.
Also, Take That waren einfach für die etwas für die etwas cooleren, weiß ich noch.
Ja, die haben halt schon echt, auch so im Rückblick, als ich mir das jetzt alles nochmal angeguckt habe, haben die einfach schon echt gute Sachen gemacht. Es gibt ein sensationelles Video, das sich alle angucken müssen auf YouTube, von, ich meine, 1995, da spielen Take That ein Cover von Smells Like Teen Spirit in einem Konzert.
Oh,
und Gary reißt sich das weiße Unterhemd vom Leib. Und hat eine Lacklederhose an. Es ist ganz, ganz toll. Und ich will, dass Leute sich das angucken, weil ich glaube, für die Hälfte der Klicks, die das Ding hat, ich verantwortlich bin. Weil ich das echt oft angucke. Und das kann ich sehr, sehr empfehlen.
Warte
und,
mal, ist nicht auch Westlife aus England gewesen?
Ja, Irland meine ich. Ist
Irland?
Nicht, ja, also ja, hier mit Ronan Keating.
Ja, genau. Ja. Westlife, Wahnsinn. Das, mit denen habe ich angefangen, Gitarre zu lernen, weil ich nur diese Lieder spielen wollte. Habe ich hier diese ganz, das sind die schnulzigsten Lieder, die man sich vorstellen kann.
Aber hier Gary Barlow, ne?
Ja.
Hat jetzt ja während der Quarantänezeit quasi oder wegen der Lockdown-Zeit, hat er jeden Abend jetzt ein Duett mit jemandem hochgeladen auf Twitter und so. Die Crooner-Sessions, ich kann das so empfehlen. Und eins der ersten, das er gemacht hat, ist ein Duett mit Ronan Keating, und zwar You Say It Best. When You Say Nothing At All. Ich hab so geheult. Er macht auch Duette mit hier Jason Donovan und solchen Leuten. Es ist unfassbar
groß. Wie heißt nochmal der Film dazu?
Notting Hill.
Notting Hill. Einer der schönsten Filme und gleichzeitig auch der schnulzigsten Filme, die ich schon finde.
Ja.
Kann ich immer wieder den gucken. Ich finde das eine total gute Sache. Du, Anja, wir haben noch nicht über dein Buch Lieber allein als gar keine Freunde gesprochen, was ich noch thematisieren würde. Mhm. Wir sind nämlich total in Verzug. Ich habe noch lange nicht mehr so lange mit jemandem geredet, aber ich kann auch nicht aufhören, weil es ist gerade zu gut. Ich hoffe, du hast keinen Anschlusstermin gerade.
Nein, gut. Gar nichts. Okay. Ich habe gar keine Termine mehr. Es ist
ich auch nicht mehr.
Verstörend.
Aber weißt du, was das Schöne ist? Ich vermisse es auch nicht. Ich vermisse die Termine auch nicht. Ich bin auch echt froh gerade, dass ich keine habe.
Also ich bin jetzt gerade an dem wirklich für mich irritierenden Punkt, dass ich denke, ich würde gerne mal wieder irgendwo hin müssen. Was eigentlich sonst nicht meine Art ist. Aber irgendwie denke ich gerade, es wäre immer wieder wohin müssen, wäre gar nicht so schlecht irgendwie.
Ich habe totale Angst, wenn ich auf meinen Kalender im Oktober gucke, weil kriege ich sofort Burnout. Ja. Weil ich glaube, ich kriege das nicht mehr auf die Kette. Ich weiß gar nicht, wie es ist, wenn man jeden Tag einen Termin hat. Kenne ich nicht mehr. Von daher, mal gucken. Vielleicht muss man sich vorher schon mal irgendwie in Therapie begeben. Du hast ein Buch geschrieben über das Alleinsein, ein Plädoyer fürs Alleinsein hast du geschrieben. Das Buch nennt sich Lieber allein als gar keine Freunde. Finde den Titel schon mal ziemlich geil. Und da kritisierst du die negative Konnotation des Begriffs Alleinsein oder Einsamkeit. Wie kam der Gedanke, dass du dazu ein komplettes Buch schreiben wolltest?
Die Idee kam eigentlich, aber das ist eigentlich so entstanden. Ich hatte einen Artikel geschrieben fürs SZ-Magazin. Wo es darum ging, eben, also wo ich zum ersten Mal quasi mich so hingesetzt habe und gedacht habe, ich bin echt gerne allein und wo ist die Grenze zum Einsamsein und wo muss man da aufpassen und wie kam das eigentlich? Und und ich habe, also dieser Artikel war der, der mir am schwersten gefallen ist, glaube ich, von allen Artikeln jemals. Und ich habe auch bis zum Tag vor der Belichtung der Seiten noch gehadert, ob ich das machen soll oder ob das, weil es erschien mir ein größeres Tabu, als jetzt zu sagen, ich habe Depressionen, wo ich so dachte, dass jeder schreibt ein Buch darüber, dass er Depressionen hat oder so. Aber zu sagen, ich bin allein und ich habe vielleicht nicht so viele Freunde und ich finde es eigentlich ganz gut und nur manchmal vielleicht nicht und wie ist das so, habe ich gedacht, ich lasse hier sowas von die Hosen runter und ich wusste nicht, ob ich das will und ob das irgendwie was verändert, was ich nicht möchte oder ob ich nicht lieber einfach doch die Frau vom Dschungelcamp nur sein möchte. Und habe da wirklich extrem, extrem gehadert. Und habe dann aber auf diesen Artikel so viele Reaktionen bekommen, also wirklich Briefe von Leuten, die sagen, mir geht's genauso und ich bin auch so alt ungefähr. Krass. Und das hat mich echt sehr dann mitgenommen, positiv, wo ich so dachte, ach guck mal, es rentiert sich halt dann manchmal doch auch, wenn man sowas macht, was einem vielleicht unangenehm ist. Und dann kam tatsächlich irgendwie der Verlag auf die Idee, dass ich da doch eigentlich ein Buch drüber schreiben könnte. So rum war das, glaube ich.
Auch sonst in der Form nicht, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viele Parallelen, also ich habe es noch nicht durch, aber ich habe jetzt so die ersten 30%, dass man in Prozentzahlen das was angibt.
Ist es die Kindle-Krankheit, ne? Oder?
Ja. 30%. Und ich kann mich in vielen Dingen wiederfinden. Und ich finde das extrem wichtig, dass man dem Ganzen auch irgendwie so ein anderes Image auch geben muss auf Dauer. Weil ich habe das zum Beispiel so, ich habe darüber nachgedacht und habe gedacht, okay, mich stört zum Beispiel immer, wenn in meinem Bekanntenkreis jemand so von einer Beziehung in die nächste geht.
Ist mir tatsächlich auch ein Anliegen. Also ich habe jetzt wieder viel darüber nachgedacht, jetzt natürlich, als ich gemerkt habe, wie wenig Leute damit klarkommen, mit dem Aspekt des Alleinseins in diesen Sozialbeschränkungen jetzt gerade. Ne? Also zu sagen, ich bin einfach auf mich allein zurückgeworfen in meiner Wohnung. Und jetzt mal abgesehen davon, dass man Freunde vermisst, ist ja die Frage, was mache ich mit mir, komme ich mit mir selber klar? Und deswegen, ich fand es auch immer, ich fahre wahnsinnig gerne alleine weg, so in Urlaub oder so und finde es dann immer komisch, wenn Leute denken, ach guck mal, jetzt fährt sie wieder allein in Urlaub und als wäre das irgendwie was Schlechtes.
Ja,
ne? Und ich finde es halt was Tolles. Also ich weiß ja auch, wie das ist, mit einem Freund in Urlaub zu fahren, aber das ist, also alles hat seine positiven und seine negativen Seiten und ich finde halt gerade bei dem Allein- oder Einsamkeitsthema wird oft nur das Negative gesehen und nicht das Positive und deswegen war mir das ein großes Anliegen.
Da habe ich nämlich so eine Parallele gesehen. Ich habe ja den Podcast hier Busenfreundin genannt, weil ich dieses Wort Lesbe so unangenehm finde. Und irgendwann habe ich, als ich dein Buch gelesen habe, habe ich gedacht, wie witzig, du hast auch irgendwann den Punkt gehabt, wo du gesagt hast, so, ich werde dir jetzt dem Ganzen ein besseres Image geben, indem ich ein Buch dazu schreibe. Ich habe einen Podcast gemacht, weil ich irgendwie gesagt habe, nee, ich mag das nicht. Wenn man an Lesbe denkt, denke ich an Glitzer-Onesies und Hella von Sinnen. Und das bin ich halt nicht, ne? Und ich finde das immer toll, wenn Leute sagen, so, ich mache jetzt auch mal was und gebe dem Ganzen irgendwie, versuche das einfach zu ändern. Und das ist eine Parallele. Und dann habe ich mich gefragt, ob sich die Verkaufszahlen während der Corona-Pandemie im Hinblick auf das Buch geändert, also vergrößert haben. Also ist das besser weggegangen? Ja. Kann man das sagen?
Nee, leider nicht, glaube ich. Ah, okay. Glaube ich jetzt einfach mal, weil ich habe zum Verlag auch gesagt, eigentlich müsste man jetzt eine Corona-Sonderedition nochmal rausgeben. Ja, und es mit einem anderen Cover so ein bisschen in die Richtung hin branden oder da nochmal eine PR-Offensive starten, was sie nicht gemacht haben. Das sahen sie nicht so, glaube ich. Ich fand es eine verpasste Chance, weil ich dachte, jetzt dachte ich mir nach diesem Dings oder wenn die Lockerungen irgendwann eintreten, dann kann man das Thema vielleicht nicht mehr hören.
Ja.
Aber jetzt, es hätte ein Zeitfenster gegeben, wo dieses Buch wirklich sehr gut reingepasst hätte.
Ich habe es auch ein paar Leuten empfohlen tatsächlich in dem Moment, weil Leute gesagt haben, ja und Alleinsein. Ich so, ja, wenn du das Buch von Anja Rützel meinst, dann hast du einen ganz anderen Eindruck vom Alleinsein und also wäre auf jeden Fall eine Chance gewesen, sehe ich auch so wie du.
Also das sind dann halt immer die Maschinerien bei so Verlagen, die sehr langsam sich in Gang setzen und dann klappt es manchmal nicht so, wie man sich das selber vorstellen würde. Aber ich habe glaube ich jetzt neulich sogar für irgendein Brigitte-Dossier zumindest nochmal was dazu geschrieben.
Machst du auch was für die Brigitte? So Diäten, so Kohlsuppendiäten bei Anja Rützel?
Nee, ich mache manchmal, ich habe manchmal schon so Paarporträts geschrieben für die Brigitte. Ach. Das mache ich ehrlich gesagt gern. Also okay. Die andere Seite der Einsamkeit. Ich habe mal zum Beispiel getroffen ein Tierfotografen-Ehepaar. Die waren unfassbar toll.
Ja.
Die mir dann erzählt haben, wie die Beziehung wächst, wenn man quasi nachts, nächtelang auf Gürteltiere wartet, irgendwo in Mexiko oder wo.
Das und ich hab stelle getroffen, ich mir auch gut vor, ja.
Ich habe getroffen, dass ein Ehepaar, wo sie Zirkusdirektorin ist und er ist der Löwenbändiger.
Ach, macht das, ist das immer verknüpft mit Paaren und Tieren?
Nee. Ich glaube, es ist eher so, dass sie immer denken, wenn irgendwas mit Tieren ist, dann rufen wir die alte Rützel an. Ich glaube, das ist immer verknüpft mit Paaren und die zusammenarbeiten, glaube ich, irgendwie, wie das dann so ist.
Ja, also.
So ist, glaube ich, die Verknüpfung. Aber das ist, an den Punkt will ich ja kommen. Überall. Dass in allen Redaktionen, wenn irgendwo ansatzweise ein Tier in die Geschichte ragt, dass sie denken, da soll die Rützel machen. Das wäre mein Traum. Tatsächlich.
Ja, wirklich.
Mhm, aber wirklich.
Wenn ich irgendwann wirklich sehr rich bin, dann werde ich dich beauftragen und dich bitten, nochmal was zum Thema Katzen und Lesben zu schreiben.
Ja, das
ein Anliegen, Herrgott.
Ja. Ich werde da auch drüber nachdenken. Also ich bin auch nicht nur auf Hunde fixiert zum Beispiel, aber bei Hunden kann ich mich immer halt besser reindenken. So. Deswegen habe ich jetzt das Hundebuch geschrieben und nicht ein Katzenbuch, weil ich da einfach, das ist mir eine fremde Welt. Aber ich finde das interessant, ich werde da auch dranbleiben.
Wenn das irgendwann sein sollte, dass du darüber schreibst, über Katzen, dann werden wir eine Sonderedition Busenfreundin machen, weil dann wird es dir aus den Händen gerissen.
Und du kannst ja... Du könntest mir da bestimmt ja auch entsprechende Leute vermitteln. Ne?
Natürlich, absolut. Also ich habe Crazy Cat Ladies, habe ich auf jeden Fall als Hörerinnen und Hörer. Das wird kein Problem werden. Anja, wir sind am Ende unseres Lateins und unseres Deutsches. Das war sehr, sehr aufschlussreich, sehr, sehr unterhaltsam. Ich habe mich so gefreut, dass du heute dabei warst. Ich habe jetzt über eine Stunde einen Fangirl-Moment gehabt und freue mich sehr auf den Release des Podcastes. Ihr Lieben, wenn ihr was zu Anja erfahren möchtet, dann geht auf Twitter, arützel, geschrieben in einem und Rützel UE, klar, Umlaute geht ja nicht. Bücher hat sie geschrieben, Trash TV, Saturday Night, Bieber, Take That, Lieber allein als gar keine Freunde und schlafende Hunde, alles mal bitte auschecken, kann ich sehr empfehlen. Es ist wirklich wärmstens empfehlen.
Entschuldigung. Und mein Instagram, weil das ist zwar mehr mein Hund, aber das muss endlich mal groß werden, das muss endlich mal...
Wie, wo finden wir dich? Anjar mit 3 R oder mit 2 R?
Arnjar, also A-R-N-J-A-R-R-R, glaube ich. So. Aber man kann mich, glaube ich, auch mit dem Namen einfach suchen, weil es sind sinnlos viele Hundebilder, aber ich will, dass der Hund jetzt auch mal so Influencer-Werbung macht.
Ja, das
will
machen wir.
Wirklich.
Das machen wir.
Und dazu brauche ich noch ein paar.
Wenn ich mir noch ein Urteil über Juri erlauben dürfe, er sieht aus wie ein kleiner, schüchterner Drittklässler, finde ich.
Er ist aber riesig. Er ist in Wahrheit riesengroß.
Dann hat er gute Gene.
Das gefällt mir. Das gefällt mir. Er ist sehr hochbeinig. Das denkt man immer gar nicht.
Dann sollte er Basketball spielen demnächst, finde ich.
Er mag keinen Sport.
Schade. Okay, aber ich habe ihn nur in dem Fußballtrikot gesehen und habe gesagt, mein Gott, ist das süß, mein Herz geht auf.
Ja.
Es ist süß. Ja, insofern vielen, vielen Dank, Anja, für heute, dass du dabei warst. Wir hören uns nächste Woche. Checkt auf jeden Fall mal busenfreundin-magazin.com und unseren Instagram-Kanal busenfreundin-podcast. Ich freue mich auf nächste Woche. Macht es gut, ihr Lieben. Tschüss.
Na, heute schon reingehört? Busenfreundin, der Podcast wurde präsentiert von rausgegangen.de.